Willkommen bei meinem Podcast Chief Energy Officer, bewusst menschlich führen. Mein Name ist Boris Diekmann und ich bin dankbar, heute einen ganz besonderen Gast willkommen heißen zu dürfen, Dr. Martin Schlott. Martin ist Chefarzt, Anästhesist, Coach, Bestsellerautor des Buchs Erfolgsfaktor Schlaf, Redner und einfach ein Mensch, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Martin, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst für bewusste menschliche Führung.
Ja klar, total gerne. Ich freue mich auf den Podcast.
Martin, ich hatte es gerade kurz gesagt, du schlüpfst in viele Rollen. Du bist auf der einen Seite selbst Führungskraft, Führungskraft einer Organisation, Führungskraft im OP. Du begleitest Führungskräfte, Sportler, Politiker, du schreibst Bücher, du machst viele verschiedene Dinge. Erzähl unseren Hörerinnen doch mal ein bisschen, was verbindet diese Rollen für dich? Was bewegt dich?
Also es ist tatsächlich auf der einen Seite so diese Neugier, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und natürlich mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu unterstützen. Bei mir steht so ganz groß dieses Wort Heilung oder diese Überschrift drüber. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich auch auf unterschiedlichen Ebenen tun können und dass es bei mir so viele geworden sind, damit habe ich überhaupt auch nicht gerechnet oder das kann man, glaube ich, auch schlecht planen, aber es ist halt das Leben, was einem immer wieder ja neue Aufgaben zeigt oder beziehungsweise mit sich bringt oder wo neue Türen aufgehen und man denkt so, klar, ich gehe einfach mal durch und gucke, was sich ergibt und dann gehen wieder neue Türen auf. Und um das ganz konkret zu machen, was bei mir zum Beispiel so, ich bin Mediziner und bin dann irgendwann die Karrieretreppe nach oben gefallen bei einer Uniklinik und war irgendwann dran, Oberarzt zu werden und dann auch irgendwann sozusagen nächsten Schritt Chefarzt. Und dann habe ich gemerkt, dass wir einfach in der Medizin zwar lernen, sehr, sehr gute Ärzte zu sein, aber so diese ganzen weichen Themen wie Führung, Organisation, Change, Vision entwickeln, Ziele vielleicht entwickeln, Konflikte lösen und so, das kommt überhaupt nicht vor. Und das ist aber ein ganz beträchtlicher Teil der Aufgabe, die ich jeden Tag im Krankenhaus so zu bewältigen habe. Und dann habe ich für mich selber nochmal eine Kommunikationsausbildung gemacht und die hat mich dann, ohne dass ich das groß wollte, ins Mentaltraining getragen. Dann war ich damals mit einer Frau verheiratet, die selber Coaches ausgebildet hat und mit jemand anderem allerdings zusammen in einer quasi Akademie. Und als der ausgeschieden ist, bin ich dann auf ihre Bitte hin sozusagen da eingetreten und habe gemerkt, wie viel Spaß mir auch das macht und bin da so Stück für Stück reingewachsen. Und dann kamen irgendwann ja Vorträge dazu über Themen wie Kommunikation im Krankenhaus mit Patienten, mentale Stärke im Krankenhaus und oder in der Medizin, weil ich glaube, dass eben neben dem, was wir sozusagen wissenschaftlich evidence-based machen, eben auch ganz, ganz viel zwischen den Menschen stattfindet und das, was wir auch an Heilung unterstützen können, über unser Sein, über unsere Sprache, über unsere innere Haltung, dass wir das auch als Ärzte nutzen dürfen. Nicht zuletzt ist der Placebo-Effekt ja, den gibt es ja und der hat meiner Meinung nach auch echt ein großes Potenzial. Und irgendwann kam nochmal das Thema Schlaf dazu. Und da habe ich dann tatsächlich das Glück gehabt, dass ich weiß nicht, 4 oder 5 Verlage hatte damals, die ein Buch mit mir machen wollten. Und das hat dann extrem viel Medienaufmerksamkeit nach sich gezogen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich auch mittlerweile von vielen Unternehmen halt zu dem Thema eingeladen werde, weil es einfach wahnsinnig viel Potenzial bietet, eben ja auch als Unternehmen produktiv erfolgreich zu sein, dass Menschen sich einfach erstmal wohlfühlen und einfach ja eine gewisse Motivation in sich tragen, einfach weil sie ausgeschlafen sind. Und genau, und das hat sich immer weiterentwickelt und insofern ja bin ich gespannt, wo der Weg noch weiter hingeht, aber es war überhaupt nicht geplant.
Danke, dass du mal so einen kleinen Ausflug gemacht hast. Wohl wissen, dass das natürlich nicht geplant war und doch wahrscheinlich ein Thema verbindet. Und in diesem Fall das Thema Heilung, was meines Erachtens viel mit Führung zu tun hat, weil wir nun eine nicht vollkommen gesunde Welt und nicht vollkommen gesunde Organisationen kommen. Und eine schöne Brücke, weil ich erinnere mich, als ich dich mal angesprochen hatte, du Martin, magst du zu dem Podcast kommen? Hattest du eine wunderschöne Frage und sagtest, wofür machst du den Podcast? Was ist dir wichtig? Und dann sagte ich, ich möchte eigentlich einen Raum schaffen, einen Raum für Dialog, einen Raum für Reflexion rund um das Thema, wie wir bewusster, menschlicher führen können. Und dann sagte es so Gott, dann komme ich super gern, bin ich mit dabei, lass uns einen Termin finden. Und deshalb schließt sich da meine Frage an, ja, wofür sind wir beide heute hier? Wofür möchtest du gern mehr Bewusstsein schaffen? Worüber wünschst du dir, dass wir mehr reden?
Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, in dieses Thema Führung reinzugehen, weil ich glaube, dass es anfängt mit uns selber. Das wird dann oft Selbstmanagement oder Selbstführung oder Selbstfürsorge genannt. Und ich glaube, dass es einfach in dem Bereich einfach ganz, ganz, oder zumindest erlebe ich immer wieder Führungskräfte, die sich aufopfern, die einer Aufgabe hinterherhecheln, die irgendwelchen Zahlen hinterherjagen, aber sich selber komplett aus dem Fokus verlieren und gar nicht mehr bei sich selber angebunden sind. Und dann kann ich auch, dann wird es auch schwierig, wenn ich mich selber nicht gut führen kann, eben mit anderen Menschen gut umzugehen, wertschätzend zu sein, auch die Ressourcen zu haben, mich auf andere Menschen einzulassen. Und deshalb ist das so schön mit diesem Thema Schlaf, weil ich halt einfach natürlich auch viele High-Performer im Coaching immer wieder habe, die nicht schlafen können, wo sich dann aber so dieser ganze Stress, all das, was tagsüber passiert, dann im Schlaf zeigt, beziehungsweise im Nicht-Schlafen können. Und die merken irgendwann, ja, das, ich glaube, Peter Maffay, der das mal zu mir gesagt hat, so wenn man irgendwie nicht richtig schläft, dann zapft man seine Reserven an und dann hat man irgendwann auch keine Reserven mehr. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Und das Leuten wieder zu geben oder dafür zu sensibilisieren, ist echt ein Geschenk, macht sehr viel Spaß und ist schön, wenn Menschen merken, so, hey, ich kriege wieder einen Zugang zu mir selber, um diese Batterien aufzufüllen, um dann auch wirksam für andere zu sein.
Da möchte ich mit dir unbedingt einsteigen, denn ich gebe es zu, ich habe gestern Abend noch mal an dein Buch gestöbert und bin fast noch mal ganz durchgegangen. Es ist voller Zettel und Highlighter und da ist ein wunderschöner Satz drin. Ein Mangel an Traumschlaf führt schneller zu Angst, Frustration und Aggression. Warum müssen Führungskräfte träumen?
Naja, im Schlaf wird ja letztendlich der vorangegangene Tag verarbeitet und damit werden dann die Ressourcen für den nächsten Tag geschaffen. Und das passiert auf unterschiedlichen Ebenen, körperlich, gesundheitlich und eben auch emotional. Und im Traumschlaf zum Beispiel werden die Emotionen verarbeitet, die wir so erleben. Also wir erleben positive Dinge, wir erleben negative Gefühle, wir erleben vielleicht Ängste, Frustration, Wut, Trauer, was auch immer. Und das wird verarbeitet und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag halt möglichst wieder in unserer bestmöglichen emotionalen Verfassung sind. Und das sorgt einfach dafür, dass wir kreativer beispielsweise sind. Also klar, jetzt die Zeit ist vielleicht vorbei, dass wir irgendwie noch ein Künstler werden oder Musiker oder so, aber jeder von uns muss jeden Tag Lösungen schaffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir sind mit Problemen konfrontiert, mit Herausforderungen, Veränderungen. Und um damit cool umzugehen, um darauf souverän reagieren zu können, brauchen wir ein gewisses Maß an Kreativität, was sich jede Nacht wieder neu aufbaut. Dazu kommt, dass natürlich in vielen Unternehmenskontexten Innovation auch ein großes Wort ist und auch das gelingt leichter, wenn man flexibel einfach auf Sachen reagieren kann. Und es wirkt sich eben zum Beispiel auch darauf aus, wie wir Entscheidungen treffen. Also Jeff Bezos zum Beispiel sagt ja von sich selber, ich muss jeden Tag einige wenige wichtige Entscheidungen treffen, aber dafür möchte ich in meiner bestmöglichen Verfassung sein und dafür brauche ich 8 Stunden Schlaf pro Nacht. Genau, und das andere ist sozusagen diese emotionale Stabilität, dass wir halt empathischer sind, dass wir besser kommunizieren, wenn wir ausgeschlafen sind, wir haben ein anderes Selbstbewusstsein, sind uns unser Selbst besser bewusst. Und das wirkt sich direkt aus in der Art, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit uns selber sprechen oder kommunizieren. Und das sind natürlich auch darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme zum Beispiel in familiären Kontexten morgens schon entstehen, weil irgendeiner nicht genug Traumschlaf bekommen hat und einfach noch müde ist und dann vielleicht die Lunte auch ein bisschen kürzer ist. Also auch dieses eher aufbrausende Verhalten oder dass man irgendwann mal gereizt und genervt ist oder unzufrieden mit sich, das liegt halt mit daran, dass man eben, dass diese Emotionsverarbeitung nicht so gut funktioniert. Und wenn man das noch weitergehen will, das Spiel dann, dann ist es so, dass es zum Beispiel eben beim Thema Schlaf Studien dazu gibt, die zeigen, wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen Mitarbeiter auch schlecht oder schlechter. Und dann kann man das rausarbeiten, dass zum Beispiel Führungskräfte, die schlecht schlafen, die beurteilen Leistung ungerechter, die reagieren emotional weniger kalkulierbar und auch unethischer im Sinne von, wenn irgendwas Gutes passiert, dann das ist natürlich die Führungskraft. Wenn irgendwas schief läuft, die Zahlen nicht stimmen, dann ist natürlich immer das Team schuld. Und das sind alles Faktoren, die natürlich eine Arbeitsatmosphäre belasten können, die dazu führen können, dass Mitarbeiter sich nicht mehr ganz sicher fühlen im Umfeld und dann vielleicht auch sehr, nicht mehr sich ganz sicher fühlen in ihrer eigenen Haut. Und das sind dann Themen, die bewusst oder unbewusst eben dann auch leider mit nach Hause genommen werden und sich dann eben auch in einem schlechteren Schlaf niederschlagen. Ich fand es faszinierend, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die sich dem Thema angenommen haben und das auch rausarbeiten. Und das ist zum Beispiel was gewesen, was mich selber extrem nachdenklich gemacht hat, weil man ist ja selber auch nicht sicher davor, mal irgendwo an irgendeiner Stelle daneben zu liegen und vielleicht auch mal nicht so zu reagieren, wie Mitarbeiter sich das wünschen oder wie man sich das selber vielleicht auch für sich wünscht. Und eine der Sachen, die ich für mich damals daraus abgeleitet habe, war, dass ich, wenn ich ein Mitarbeitergespräch terminiert habe und ich frage mich jeden Morgen selber, hey, wie waren die Nacht, wie hast du geschlafen? So, und um einfach so eine Idee zu kriegen, mittlerweile track ich das auch mit diesem Ohrring, aber früher habe ich mich das halt immer so gefragt, wie ist so das Gefühl? Und wenn ich das Gefühl hatte, ich habe zu kurz oder nicht gut geschlafen und fühlte mich morgens so ein bisschen müde oder naggy, dann habe ich meine Sekretärin zum Beispiel gebeten, diese Termine zu verschieben, wenn da Mitarbeitergespräche angesetzt waren, weil ich glaube, dass ich glaube, es einen Unterschied macht, ob man in der bestmöglichen Verfassung da reingeht oder ob man vielleicht tatsächlich selber nicht ganz die Reserven wieder voll hat. Und da mittlerweile ist es halt in der Medizin zumindest echt extrem schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und der erste Schritt ist halt, finde ich, immer erstmal zu gucken, dass man eine gute Atmosphäre mit den Mitarbeitern hat, die da sind. Und das sollte sowieso ein Selbstverständnis sein, aber das ist mir seitdem halt nochmal bewusster geworden und ich versuche mich da so gut es geht dran zu halten.
Da ist so viel drin. Ich wusste, dass wir eigentlich mehr als eine Stunde brauchen würden. Aber ich nehme mal ein, zwei Sachen raus, die ich für so unglaublich wertvoll halte. Eine Sache, die du gerade gesagt hast und die ich jedenfalls gehört habe, ist, dass du sehr bewusst hier und da innehältst und sagst, was ist eigentlich gerade meine Energie? In welchem Zustand bin ich überhaupt? Das heißt, du nimmst überhaupt erstmal wahr, dass es dich und mich und alle Leute in deinem Team überhaupt in unterschiedlichen Zuständen gibt. Und checkst mit dir ein. Wie habe ich geschlafen? Wie ist mein Zustand gerade? Und scheinst das sehr ernst zu nehmen. Aus deiner Sicht, was würde möglich, wenn wir unseren Energiezustand, ich nenne das mal Herzstand, aber überhaupt die Frequenz, in der wir sind, wie ausgeschlafen wir sind, in welcher Form wir gerade, wenn wir das wirklich ernst nehmen würden? Wenn wir also quasi konstant checken würden, wo stehe ich gerade mit meinem Herzstand? Ist er gerade eher offen, geschlossen? Was würde dann möglich werden, wenn wir das noch viel ernster nehmen, so wie du das gerade beschrieben hast?
Also ich glaube, dieses bewusste Wahrnehmen, also das auch, was wir beide als Vorübung jetzt in der Meditation gemacht haben, einfach nur mein bewusstes Atmen oder so, führt mich ja schon zu mir selber und ich fühle mich. Ich glaube, dass in der Hektik des Alltages fangen wir an, sehr weit oben zu atmen, eher gestresst zu sein und uns selber gar nicht mehr wahrzunehmen und dann wie so eine Aufgabe nach der anderen hinterher zu hetzen und diese Klarheit geht dann durch natürlich verloren. Also wenn ich mich bewusst hinsetze und mal kurz sage, hey, 30 Sekunden oder 5 Minuten gehe ich mal kurz raus, ich habe ja eine andere Präsenz wieder, ich habe eine andere Klarheit. Ich merke das zum Beispiel, das hat mir meine Achtsamkeitstrainerin beigebracht, wenn ich habe sehr viele Patientenkontakte und auch oft sehr schnell hintereinander. Oder ich habe ein Telefonat, da kümmere ich mich um den nächsten Patienten. Und ich mache immer eine kurze Zentrierung, spüre einmal die Füße am Boden und dann widme ich dem Menschen, der jetzt meine volle Aufmerksamkeit auch verdient. Und das ist so irre gewesen, als ich damit angefangen habe, wie unterschiedlich das war vorher, nachher, wie Menschen, Patienten auf mich reagieren. Und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Baustein, ne? Das ist jetzt sicherlich auch speziell für das, was ich da im OP tue. Aber so in dieser Präsenz sein, glaube ich, schafft wieder eine neue Klarheit jedes Mal. Und ich glaube, dass so eine Klarheit halt ja an vielen Stellen einfach hilft. Was mache ich da eigentlich? Muss ich das jetzt wirklich machen oder ist jetzt was anderes vielleicht dran? Oder kann ich dann von 1 nach 2, nach 3, nach 4 gehen und bin dann auch weniger ablenkbar?
Erzähl mal
Also.
mehr. Präsenz ist, glaube ich, ein so zentrales Thema. Welche Rolle spielt Präsenz im Alltag und was bedeutet das für dich?
Naja, gut, also für mich ist es tatsächlich, den Fokus da zu haben, wo ich ihn haben möchte. Ja, und das erlebe ich halt persönlich auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist der Patientenkontakt, das ist der Mitarbeiterkontakt, das sind Aufgaben, die ich am Schreibtisch erfüllen muss, wenn ich irgendwie neue Konzepte schreibe. Und das erlebe ich aber genauso, wenn ich im Coaching mit jemandem 1:1 arbeite. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wirklich da zu sein, damit ich zuhören kann, damit ich mir auch die Dinge merken kann, aber dass das Gegenüber auch das Gefühl hat, ich bin bei ihm. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt überhaupt, egal ob wir von Mitarbeitern reden, den eigenen Kindern, Freunden oder eben unseren Kunden oder Klienten, mit denen wir arbeiten. Und auf der Bühne ist es nochmal ein anderer Punkt. Also da habe ich tatsächlich für mich auch Rituale, wo ich mich, bevor ich vor eine Gruppe trete, egal ob das 200 oder 500 oder 20 Menschen sind, wo ich wirklich gucke, dass ich bei mir bin, um dann wirklich rauszugehen, dass die Gruppe auch das Gefühl hat, der ist bei mir und zwar jeder Einzelne im Raum. Das ist nochmal eine ganz spezielle Aufgabe, aber insofern, ja, ich weiß nicht, wie geht's dir? Du arbeitest ja auch ganz viel mit Menschen, du arbeitest 1:1, du arbeitest mit Gruppen. Was hat das für dich für einen Wert?
Ich habe das Gefühl, es geht eigentlich nur darum. Es ist vielleicht das eigentliche Geschenk, was ich und andere vielleicht anbieten können, unsere volle Präsenz, unsere volle Aufmerksamkeit. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, in der wir uns wirklich verbinden. Und manchmal fällt mir das ganz einfach und ich spüre, dass ich in Verbindung bin, dass ich da bin. Und manchmal merke ich, ich muss da gerade ein bisschen dran arbeiten, weil etwas ist, was mich emotional gerade bewegt. Eine Sorge, eine Angst, etwas, was meine Aufmerksamkeit braucht. Und ich muss es abgrenzen in gewisser Form. Eine Sache, die mir hilft, ist in der Tat vor jedem Coaching, aber auch manchmal sind es nur wenige Momente, du sagtest das gerade, es braucht eigentlich nur zwei, drei Atemzüge und dann reagiert mein Körper schon drauf, ist sicherlich Meditation in seiner kleinen Form und seiner großen Form. Also ich glaube, wir sind eigentlich, Thich Nhat Hanh sagt das immer so schön, du brauchst ja kein Kloster, um zu meditieren. Das kannst du auch beim Abwaschen machen. Es ist eher so eine innere Entscheidung. Mir hilft es aber sehr zu atmen und mir helfen kleine Anker. Also zum Beispiel vom Coaching sitze ich meistens so 10 Minuten da und sage, ich bin hier und verfügbar. Ich bin hier und verfügbar. Wohl wissend, dass hier und verfügbar sein das Einzige ist, was wirklich gefordert ist. Und alles andere wird dann schon irgendwie kommen. Das hilft mir sehr. Was mir persönlich auch hilft, aber das hat was mit meinem Betrieb zu tun, ich brauche Verbindung. Ich schaue, mit wem ich in Verbindung sein kann. Jemand, der einen freundlichen Blick hat oder mit dem ich einfach in Verbindung sein kann. So bin ich dann in meiner Kraft. Dann schraubt sich das so ein bisschen nach oben. Was machst du? Du sagtest gerade, du hast so ein paar Rituale. Magst du eins davon mal teilen?
Mir ist gerade noch eine andere Sache eingefallen, weil das betrifft ja auch sozusagen das eigene familiäre Umfeld. Und ich weiß noch, dass meine Frau damals manchmal, wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Klinik, irgendwie mich nach 5 Minuten nochmal für die Haustür geschickt hat. Und so, jetzt ziehst du mal deinen Shepherdskittel aus und dann kommst du wieder rein und hängst den draußen in die Garage.
Kann ich komplett nachvollziehen. Also der Moment, den ich nicht vergessen werde, der auch so in der Familiengeschichte so ein bisschen drin ist. Ich war, so ist das eben mit dem Homeoffice und das habe ich auch schon vor Corona gemacht, dass ich irgendwann mal zum Abendessen runterging und sage so, Essen, und kam dann irgendwann, weil ich kann ja ein bisschen später kommen, ich hatte ja noch was Wichtiges zu tun, setzte mich dann hin und dann fragte mein Sohn, wo ist denn Papa? Also, ich sitze direkt neben dir. Meine Frau guckte mir an und sagt, nein, das tust du nicht.
Oh, das
Und
Feedback.
dann bin ich auch nochmal vor die Tür gesagt, ich komm gleich nochmal wieder. Also wir nehmen das dann manchmal mit mehr oder weniger Humor, aber ich merke, ich brauche so Übergangsphasen an der Stelle.
Ach, wie nett. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch das, wo auch, ja, vielleicht auch die Menschen, die uns zuhören, die das bestimmt alles schon machen und falls nicht, aber sozusagen zu Hause gucken, überhaupt in die Präsenz zu gehen. Weil ich glaube, auch ganz viele Beziehungsthemen und so weiter entstehen dadurch, dass der ein oder andere nicht wirklich präsent ist oder nicht da ist. Und so wenn ich da bin, dann schenke ich auch die Aufmerksamkeit.
Und der Gedanke, den ich da unseren Hörerinnen vielleicht einmal anbieten würde, ich höre häufig, wenn ich mit Kunden in Kontakt bin, oh, ich bin nicht ausreichend präsent. Ich bin da nicht gut genug drin. Und das schmerzt mich immer, weil ich sage, oh, da ersetzen wir eine Art, uns zu be- und verurteilen, mit einer anderen Art, uns zu be- und verurteilen. Ich hatte einer sehr lieben Kunden neulich mal angeboten, ich glaube, du kannst gar nicht nicht präsent sein. Ab dem Moment, wo ich wahrnehme, dass ich es nicht bin, bin ich es ja. Du nimmst das ja wahr. Und wenn du das einfach nur wahrnehmen kannst, dass dein Kopf gerade andere Dinge macht, kannst du dich ja wieder entscheiden. Oh, guck mal, will ich diesem Gedanken jetzt vielleicht hinterherlaufen? Das ist ja okay. Vielleicht ist das eine geniale Intuition, gerade wie, ich glaube, ich muss den Martin anrufen. Und wenn wir uns anrufen, merken wir, hey, das ist aber interessant, dass du gerade anrufst. Oder ich merke, nee, ich möchte mich dieser E-Mail jetzt gerade widmen. Den Gedanken wollte ich nochmal anbieten. Du sprachst vorhin, wir sprachen über Führung, du sagtest, Schlaf ist hat eine ganz zentrale Rolle. Präsenz hat eine ganz zentrale Rolle. Was siehst du noch für, was sind Energiequellen für Führungskräfte, auf die wir vielleicht noch mehr achten können, die uns Energie geben oder, wenn wir sie vernachlässigen, vielleicht auch Energie nehmen?
Also es gibt, findet ja auf unterschiedlichen Ebenen statt, ne? Das, was uns Energie geben kann, ist, also ich schlafe halte ich tatsächlich für essentiell, weil wir drehen an so vielen Schrauben, um unseren Alltag irgendwie so zu optimieren und um in den Fokus zu kommen und dies und jenes. Und da gibt es so viele schöne Tricks und durch Social Media hat das eine inflationäre Wirkung bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach wichtig ist, diese Batterien voll zu machen. Du hattest auch vorhin gefragt noch, was ich mache, um in die Präsenz zu kommen. Und Schlaf ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, weil da baue ich halt die Energie wieder auf, die Motivation, sozusagen diese Konzentration und Fokussiertheit. Also alles Qualitäten, die mir helfen, einfach in meiner bestmöglichen Verfassung zu sein. Und dann bin ich schon leichter in der Präsenz, als wenn ich unausgeschlafen bin und mir das erst irgendwie über viel Willenskraft oder so ziehen muss. Und für mich sind tatsächlich Dinge wie Meditation, wie Atemübungen und das eigene Zentrieren ganz hilfreich. Und dann habe ich natürlich auch Bühnenanker, mit denen ich einfach aus tollen Auftritten oder tollen Erlebnissen, die ich schon hatte, mir die Energie ziehen kann oder diesen Zustand ziehen kann, so hey, jetzt geht's los. Und dann steht ein riesen Gospelchor hinter mir und singt ganz laut Halleluja. Und dann kann ich auf die Bühne gehen.
Kann ich mir den mal ausleihen?
Ja, klar, können wir auch mal als Anker bauen, aber der ist echt, das ist so mega. Das, genau, und dann diese Quellen sind da dazu für mich tatsächlich eine gute Ernährung, auch möglicherweise mit Supplementen an der einen oder anderen Stelle noch Dinge ausgleichen, weil ich glaube, unser Körper und auch unser Geist braucht ein Fundament, auf dem er steht. Und wenn bestimmte Bausteine wie Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Zink, bestimmte Aminosäuren nicht vorhanden sind, dann tut sich der Körper halt auch schwer, bestimmte Hormone, die uns Energie geben, die uns Fokus geben, bestimmte Neurotransmitter, die wichtig für uns sind, wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und. Wenn die Bausteine nicht da sind, tut unser Körper sich einfach schwer, diese Sachen zu bauen. Und dann ist es halt auch schwer, in diesen Flow-Zustand oder in diesen guten Zustand zu kommen. Also insofern rate ich auch oft Führungskräften dazu, tatsächlich mal zum Arzt zu gehen und vielleicht auch nicht zum normalen Hausarzt, um diese Dinge mal ein bisschen spezieller und genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Dritte, neben Schlaf und Ernährung, ist Bewegung, wird auch sehr vernachlässigt, aber wir müssen uns verdammte Hacke echt bewegen. Unser Körper, wir stammen aus der Steinzeit. Alle Systeme in uns sind immer noch auf Steinzeitniveau, mehr oder weniger. Und unsere Vorfahren waren das gewöhnt, zum Überleben einfach 15 bis 20 Kilometer jeden Tag zurückzulegen, um Futter zu finden, um zu jagen, um vielleicht auch mal wegzulaufen, um zu kämpfen. Und wir müssen unsere Muskeln bewegen, weil mittlerweile sehen wir die in der Medizin fast als Organ an, aus dem sehr viele sogenannte Myokine-Stoffwechselprodukte freigesetzt werden, die für die Gehirngesundheit wichtig sind, Organgesundheit, aber eben auch zum Beispiel für den Schlaf, um sowas wie Bettschwere zu bekommen, ganz, ganz wichtig sind. Und deshalb, klar, wird jetzt jeder sagen, wie soll ich das machen, jeden Tag 15 Kilometer laufen? Aber ich kann mir irgendwo mal eine halbe Stunde einräumen, wo ich zumindest einen Spaziergang mache. Ich kann morgens gucken, dass ich ins Tageslicht gehe. Übrigens, Licht auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das unterschätzen auch viele, dieses Thema Lichtmanagement. Wir brauchen Tageslicht und vor allem das Morgenlicht, um unserem Gehirn zu signalisieren, so, hey, jetzt darfst du aktiv werden, jetzt ist es helllichter Tag. Das sind ja so diese Impulse, die unser Tag-Nacht-Rhythmus einfach braucht, also der zirkadiane Rhythmus. Und mittags einen Spaziergang in der Mittagssonne machen ist. Und abends auch noch mal gucken, dass ich einen Spaziergang vielleicht mache oder zumindest 10 Minuten irgendwie mich auf die Terrasse ins Tageslicht setze. Also nicht irgendwo drin denken, oh, die Sonne scheint ja und ich gucke aus dem Fenster, sondern wirklich rausgehen. Das ist ganz wichtig. Genau. Also das und dann gehört natürlich noch so eine Mentalhygiene natürlich mit dazu, so zu gucken, habe ich ein gutes Stressmanagement? Merke ich die Trigger, die mich dazu führen, dass ich irgendwie ständig denke, ich muss noch ein bisschen perfekter sein, das muss noch ein bisschen besser werden. Und es läuft eher unbewusst ab und ich gehe aber ständig über meine Leistungsgrenze so ein Stück hinweg mit sehr viel Willenskraft, was dann wieder körpereigene Systeme wie Cortisol und so weiter hochpusht. Das ist ja eines der Stresshormone und hat natürlich auch sehr viel Nutzen und Vorteile für uns, aber ein zu viel davon fehlt halt. Also dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, den hatten die Menschen halt früher, die haben gejagt, dann haben sie wieder am Feuer gesessen, sind vielleicht mal weggelaufen von wilden Tieren, dann haben sie wieder irgendwo in Ruhe in der Höhle gesessen. Das haben wir heute oft gar nicht und unser Gehirn kann gar nicht unterscheiden, dass irgendwie die dauernden E-Mails, die reinkommen oder an der roten Ampel stehen oder im Supermarkt, dass einem noch einer mit dem Einkaufswagen in die Hacken fährt. Das ist alles Stress für uns. Unser Unterbewusstsein kann aber nicht unterscheiden, dass das uns jetzt tatsächlich gerade nicht lebensgefährlich bedroht, so. Und diese Systeme sorgen halt dafür, dass wir dann halt irgendwann auch ausbrennen können. Und deshalb halte ich das für wichtig, und das mache ich auch mit vielen Klienten, so diese Stressantreiber sichtbar machen und dann aber auch Programme zu entwickeln, wie kann ich die auflösen, wie kann ich damit besser umgehen und wie kann ich tatsächlich damit eben besseres Selbstmanagement auch hinbekommen. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, die uns helfen, tatsächlich in unserer bestmöglichen Verfassung zu bleiben.
Vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, was müsste sich, du sprichst in deinem Buch auch viel über Mindset, weil alles, was wir machen, ist ja letzten Endes für uns irgendwie logisch. Es ist entweder logisch oder psychologisch. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir auch die Art und Weise zu sehen, zu denken ändern. Was glaubst du, müsste sich in unseren Unternehmenskulturen, in unserer Art und Weise über Arbeit nachzudenken und über die Rolle der Führungskraft nachzudenken? Was müsste sich fundamental ändern, damit du keinen Job mehr hast? Als Schlafcoach.
Da kann ich jetzt auch wieder 10 Minuten drauf antworten. Also ich glaube tatsächlich, dass mit das Schönste, was uns passieren kann in der Arbeitswelt, ist, wenn wir sinnhafte Aufgaben haben, wenn wir Dinge tun, die wir einfach wirklich gerne tun. Das ist wo ich mich auch als absoluten Glückspilz empfinde, weil ich bin sehr, sehr gerne Arzt. Ich bin sehr gerne Intensivmediziner und Anästhesist. Und ich liebe meine Arbeit als Schlafcoach und auch als Redner. Und Und es ist gar nicht so sehr so dieses Ziel oder so dahinter, sondern wirklich bei dem, was ich tue, mich wohlzufühlen, das gerne zu machen. Und ich glaube, das fehlt an vielen Stellen. Und wir sind irgendwie mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigt, die irgendwie organisatorisch und Papierkram und Regularien und so weiter, die eingehalten werden müssen, die da viel abwürgen. Dann ist das nächste Problem, glaube ich, dass viele Unternehmen immer noch mit Zielen arbeiten und denken, dass sie über Ziele, wir müssen da irgendwie 20% Gewinn machen und so weiter. Und das ist aber völlig abstrakt eigentlich, weil das interessiert ja keinen Kunden, ob ein Unternehmen jetzt irgendwie 20% plus macht oder nicht. Viel, viel wichtiger ist ja sozusagen, was bietet das Unternehmen? Also was sind die Produkte? Und darüber, ein Mitarbeiter kommt ja auch nicht ins Unternehmen und denkt so, wow, heute machen wir aber wieder 30% plus und übererfüllen unser Soll. Sondern ein Mitarbeiter will sich, glaube ich, wohlfühlen in dem, was er tut. Er will einen Rahmen haben, wo er sich wohlfühlt, also wo auch ein Vertrauen oder so da ist. Und daraus entsteht dann, glaube ich, wieder Leistung. Und daraus entsteht, dass wir echt produktiv sind, wenn wir Freude an der Sache haben. Und ich glaube, dass der Ansatz, dass der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weil das sollte auch wieder ein Selbstverständnis sein. Und ich glaube, dass die jüngeren Generationen, die jetzt nachwachsen, Generation Y und Generation Z, dass die das noch viel mehr einfordern und wir uns dem auch noch mehr stellen müssen.
Das heißt, eine Sache, die du siehst, und ich spüre, da ist noch mehr, unendlich viel mehr, ist, dass wir Sinn und Bedeutung als eine Kraftquelle begreifen. Nicht nur als ein Ziel, sondern als eine wesentliche Kraftquelle, die uns Energie spendet. Was muss sich noch ändern in der Art und Weise, über Menschen, über Leistung, über Power nachzudenken, damit es selbstverständlich wird zu fragen, hey, wie hast du heute geschlafen? Und das wirklich ernst zu nehmen.
Also ja, ich glaube, das sind schon so die wesentlichen Dinge. Also, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es. Muss mal gucken, dass man Frustration möglichst vermeidet. Und ja, ich weiß, ich fand das noch irgendwie so faszinierend von Simon Sinek, dieses Buch Start with Why zu lesen, so diese Geschichten, was sind die besten Motorräder, ja? Und das sind ja nicht wie Harley Davidson, aber das ist dann sind so die kultigsten oder beliebtesten Motorräder. Und warum sind sie das? Nicht, weil es eben die besten Motorräder sind, sondern weil sie ein Lebensgefühl vermitteln. Und ja, dann glaube ich, also es gibt, glaube ich, niemanden, der ein Kawasaki oder Honda-Tattoo hat, aber es gibt irgendwie unfassbar viele Menschen, die ein Harley-Tattoo haben. Witzigerweise habe ich das mal in einem unserer Kurse erzählt, und dann springt echt so ein Mitte 50-jähriger Arzt auf und reißt sein T-Shirt hoch und zeigt sein Harley-Tattoo.
Du hast recht, absolut,
Wo du wieder
absolut.
siehst, wie die Identifikation ist. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, dass Menschen sich wohlfühlen. Und klar gehören Führungskräfte dazu, dass Führungskräfte auch sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen und identifizieren, weil ich glaube, das ist, ich auch immer wieder im Coaching, ich glaube, das ist ein großes Problem in vielen Unternehmen ist. In der IT beobachte ich das zum Beispiel häufig, dass da gibt es einen Teamleiter und dann gibt es ein paar Programmierer und die machen irgendwelche Projekte für irgendwelche anderen Firmen und dann scheidet dieser Teamleiter aus und es braucht einen neuen. Und dann kommt die Geschäftsführung fast immer auf die Idee, den besten Programmierer dann zum neuen Teamleiter zu machen. Und diese Leute sind oft ganz, ganz unglücklich in der Funktion, weil als Programmierer lieben die das, im Detail zu sein. Also es ist ja so ein Metaprogramm, detailorientiert zu arbeiten und auch darin, in der Faszination aufzugehen. Und plötzlich kommen sie auf einen Posten, wo sie nicht mehr Programmierer sind, wo sie nicht mehr im Detail arbeiten, sondern wo sie überlegen müssen, wie kriege ich die nächsten Mitarbeiter her? Wie funktioniert das Team auch in 3 Jahren noch? Wie können wir vielleicht noch 2 Kunden mehr gewinnen? Welche Konzepte brauchen wir? Was müssen wir anbieten? Da muss er viel, viel globaler denken. Und die sind völlig überfordert, so in der Aufgabe. Und das erlebe ich halt. In der Medizin gibt es auch immer wieder. Es sind Leute, die operieren super oder sind super als Kardiologen im Herzkatheter. Und die werden dann irgendwann Chefärzte. Und haben dann aber vielleicht nicht unbedingt überhaupt dieses dieses Interesse für Mitarbeiter oder so. Und da gibt es auch gar kein Gut oder Schlecht, sondern da muss man gucken, kann man Leute so entwickeln und auf dem Weg da ein Stück unterstützen. Und viele haben ja auch ein hohes Maß an Selbstreflexion, um das irgendwie so gut hinzukriegen. Aber ich glaube, dass eben auch solche Aspekte mit dazugehören, um eine gute Führungskraft zu sein, sich damit dann auch auseinanderzusetzen.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich glaube, vieles von dem Satz, von dem du gerade erzählst, hat auch damit zu tun, dass wir noch nicht in der Breite Führung als eine Aufgabe an sich sehen, sondern etwas, was noch so drumherum passiert, so
Ja, das
nebenbei,
stimmt.
sondern als die eigentliche Dienstleistung, die einen fundamentalen Perspektivwechsel braucht, nämlich ein Fokus auf den anderen. Und was braucht der oder die andere in diesem Moment? Es mag manchmal eine Information sein. Manchmal mag es emotionale Sicherheit sein. Manchmal mag es, du, ich brauche dich mal zum Denken. Manchmal mag es sein, ich brauche dich mal zum Auskotzen. Verschiedenste Dienstleistungen. Manchmal brauche ich dich zum Träumen, zu verschiedensten Dingen. Und das passiert nicht einfach so, das wächst mit der Zeit. Ich brauche dafür Mentoren, Coaches, wohlwollende Menschen, die mich unterstützen und die Situation. Wenn du vielleicht mal vor dem Hintergrund und allem, was du gesagt hast über Schlaf, über Energiequellen, über Purpose, wenn es dir gut geht, wenn du in Bestform bist, wofür nutzt du deine Verantwortung als Führungskraft?
Gute Gespräche zu führen mit Mitarbeitern. Auf jeden Fall. Nach vorne zu denken, was brauchen wir? Wo soll die Reise weiter hingehen? Manchmal sind es auch Patientengespräche, die sich genau dann ergeben und genau dann richtig sind. Wo man jetzt vielleicht denken würde, was redet der Anästhesist für mit Patienten, ne? Also wir führen ja diese Vorgespräche und dann vielleicht hinterher noch mal ganz kurz, aber ich hab schon so ungewöhnliche Gespräche geführt mit Patienten, wo ich dann nachmittags noch mal eine halbe Stunde bei denen irgendwie am Bett saß, weil sich irgendein Thema im Vorgespräch ergeben hat oder im Vorraum. Ja. Also das sind so die Sachen, Konzepte entwickeln, mit Mitarbeitern sprechen, auch mal ein persönliches Gespräch führen oder mit meinen Kollegen. Also ich spreche auch viel mit meinen Chefarztkollegen, die operieren bei uns und wo es auch manchmal gut ist, wirklich mal aus der Situation rauszugehen, aus dem Krankenhaus rauszugehen und sich mal irgendwo anders zu treffen. Und wenn es beim Bier ist, um so ein paar Sachen so zu durchdenken oder zu gucken, wie nehmen die das wahr, wohin können wir uns weiterentwickeln, und so weiter.
Und mir kommt noch der Gedanke zurück, ganz eingangs, als wir anfingen zu sprechen, sagtest, fragte ich dich, was mögen all diese verschiedenen Rollen, die sich so über dein Leben entwickelt haben, gemeinsam haben, sagtest du, die haben alle was mit Heilung zu tun. Was hat Führung mit Heilung zu tun und was hat Heilung mit Führung zu tun, aus deiner Erfahrung?
Also, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen sehr intensiv auch nochmal über meine Rolle nachdenken müssen, aufgrund unterschiedlicher Konstellationen, aber auch, weil ich mit Oberärzten in sehr persönlichen Gesprächen war. Und da habe ich gemerkt, dass tatsächlich das Wichtigste erstmal irgendwie ich selber bin. Also wenn irgendwie Konflikte oder sowas auftreten, dann ist ja oft die Frage, was steckt denn dahinter? Und das hört sich natürlich vielleicht ein bisschen hochgegriffen an, aber es sind ja manchmal tatsächlich irgendwo, dass das Ego irgendwo angekratzt wird und das nicht so gut vertragen wird und man da dann auch irgendwie relativ gereizt darauf reagiert. Und wenn man sich das anguckt, dann warum fühlt man sich angegriffen oder warum ist das Ego angekratzt? Dann sind das ja tatsächlich auch manchmal etwas tiefer liegende Verletzungen oder so. Und wenn wir das Glück haben, tatsächlich in einem geschützten Umfeld zu sein, wo man auch sowas mal miteinander teilen kann, ist das unendlich wertvoll und kann halt auch eine Möglichkeit sein, daran zu wachsen, an so einer Aufgabe, und zwar gegenseitig auch. Also wir brauchen ja auch diesen Austausch, dieses Feedback. Und keiner von uns ist ja irgendwie, nur weil er Führungskraft ist, irgendwie allwissend. Und das kann schon heilsam sein. Und erst wenn ich gucke, dass man selber quasi heil ist oder in Ordnung ist, dann kann ich ja nur wirksam für andere sein. Und damit eben auch im Umgang mit Mitarbeitern. Und da ging es eben auch darum, was ist meine Rolle als Chefarzt? Und da gab es ganz unterschiedliche Auffassungen, dass der Chefarzt der ist, der morgens als erster da ist und abends als letzter geht. Ist das so? Das ist ja auch wieder so eine Frage zum, wie reguliere ich meine Energien zum Beispiel, ne? Und das sehe ich zum Beispiel nicht als meine Aufgabe an, aber die wichtigste Aufgabe, die ich habe, ist zum Beispiel, dass Mitarbeiter möglichst gutes Umfeld haben, in dem sie sich entwickeln können, wissen, dass sie sind safe, auch selbst wenn irgendwie Kritik von woanders kommt, dass man da erstmal schützend seine Hände drüber hält, be bevor man dann anfängt, Sachen auch zu klären oder so. Und das würde ich auch darunter verstehen, dass das so ein heiles Umfeld ist. Also müssen ja gar keine Verletzungen irgendwie so auftreten, aber das sind so Faktoren, die ich halt für sehr wichtig halte. Ich weiß nicht, dich scheint ja der Begriff sehr anzusprechen. Wie erlebst du das in Unternehmen oder diese Führungsrolle auch vor dem Hintergrund, dass es was Heilendes sein kann?
Ich bin da ganz, ganz bei dir. Also ich gehe erstmal davon aus, dass es zwei Pole gibt, die da sind. Auf der einen Seite sind wir alle gesund geboren. Jeder, der schon mal ein Kind erlebt hat, oder sie, da ist unglaublich viel Gesundheit da und eine unglaubliche, da ist sehr viel Gesundheit da. Da ist ach, unbändige Freude, Lachen und wenn Kinder sich mehr ärgern oder auf die Schnauze fliegen, dann stehen sie wieder auf. Das ist ja alles in uns. Das ist alles da.
Ja,
Es ist nicht immer zugänglich,
diese
ja?
Vitalität, ne?
Diese Vitalität, diese Freude und auch im weitesten Sinne die Fähigkeit zur Selbstheilung. Wenn es jemanden, und das meine ich sowohl im körperlichen Sinne als auch im emotionalen Sinne, wenn wir als Eltern nicht eingreifen, dann regeln sich die Dinge schon. Dass diese DNA ist ja schon ein paar hunderttausend oder Millionen Jahre hier. Da ist schon unglaublich viel drin, auf der einen Seite. Und gleichzeitig werden wir alle in eine nicht gesunde Welt hineingeboren. Voller Widersprüche, voller Schmerzen, voller Grausamkeiten, die wir uns angetan haben und antun, die ja nicht ausgeheilt sind. Und die haben Wellen, das zeigt sich. Und in Unternehmen zeigt sich, glaube ich, alles, was sich in der Gesellschaft zeigt. Es ist alles da. Und ich glaube auch, wir sind eine, ja, Malik nannte das mal, a managed society. Das heißt, entweder arbeiten wir in Organisationen oder sind mit Menschen verbunden, die in Organisationen arbeiten. Und alles, was uns umgibt, jede Dienstleistung, jedes Produkt, entstammt einer Organisation. Das bedeutet, sowohl diese angeborene Stärke, diese Gesundheit, als auch das Schmerzhafte sind alle da und werden in der Arbeit erfahren, erlebbar. Und deshalb, was du gerade sagtest, dieser erste Reflex kann ich, wenn mich etwas aufregt, also mich triggert etwas und es regt sich dann nach oben, es kommt vom Unter- oder Unbewusstsein ins Bewusstsein, kann ich erstmal gucken, was bewegt sich da eigentlich? Bist das du oder bist das ich? Unser lieber geschätzter Kollege und Freund Jens Vogt nennt das immer mein Arschengel. Ja, du regst mich auf, aber das ist das Geschenk, das ist das Geschenk für mich. Und ich glaube, Jung sagte, you're never upset for the reasons you believe you're upset. So. Das heißt, unser Arbeitsumfeld bietet dafür eine Unmenge an Möglichkeiten, mich selbst kennenzulernen und zu reifen. Und diese Verletzung mit der Zeit nicht mehr wegzutun, sondern mit einzubeziehen, sodass hier, dass dieser Teil nicht taub ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Führung von anderen höchst emotional ist, weil alle Gefühle da sind. Und ich glaube, dass die Rolle als Führungskraft auch bedeutet, mehr zuzulassen und weniger auszuschließen. Das heißt, mehr Gefühle und auch die vermeintlich unangenehmen wie Angst, Zorn, Wut zuzulassen. Ach, guck mal, schau mal an, ich bin gerade wütend. Interessant. So, und jetzt geht's los. Und das ist, glaube ich, eine lebenslange Lernerfahrung. Und ich
Oh
glaube, und vielleicht ist das auch ein Bogen,
ja.
um da nochmal etwas dich zu fragen, auf das ich unbedingt zurückkommen wollte, von all diesen Gefühlen. Du hast in so vieler Hinsicht darüber gesprochen, wie Führung eine sehr emotionale Aufgabe ist, ja, für andere in den Raum zu halten. Schlaf als etwas höchst Konkretes, Physiologisches, das aber eine sofortige Auswirkung hat auf meine Fähigkeit, mit schwierigen Gefühlen überhaupt umzugehen oder wie weit sie überhaupt kommen. Wut, Aggression, Frustration. Und das eine ist die Fähigkeit, in diesen positiven Gefühlen zu sein, im Enthusiasmus, Optimismus, Perspektive zu haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Gefühle wie Angst, Sorge, die ist da, ob ich es nun will oder nicht. Was hast du bisher darüber gelernt, wie du anderen helfen kannst, vielleicht beginnen mit dir selbst, aber anderen helfen kannst, mit diesen starken Gefühlen wie Angst und Sorge umzugehen, die entweder in Unternehmen auftauchen, aber ja auch im gesamten Umfeld da sind. Wir sind umgeben von Dingen, von Kriegen und anderen Dingen, die, also wenn die uns nicht Angst machen, weiß ich nicht was. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Wie gehst du damit um? Und vielleicht auch ganz speziell, weil du gehst ja auch mit Patienten um und sagst, naja, wir schneiden da jetzt was auf. Das macht natürlich Angst, selbstverständlich. Insofern war es mir einfach ein Bedürfnis, dich ganz besonders dazu zu fragen, weil ich vermute, dass das ein alltäglicher Begleiter ist in deinem Führungsumfeld.
Also das findet ja auf echt mehreren Ebenen statt, so wie du das gerade auch schon umrissen hast. Das eine ist ich selber, wenn ich irgendwie Ängste habe oder Wut spüre oder mich über irgendwas aufrege, dann muss ich leider auch sagen, dass ich auch manchmal kein Engel war. Ich versuche das besser und besser zu machen, aber gab auch schon Situationen, die mich echt überfordert haben und wo ich auch nicht so reagiert habe, wie ich hätte reagieren sollen, was einem dann auch hinterher irgendwie furchtbar leid tut. Und ich glaube, da ist der Weg dann tatsächlich zu sagen, okay, geh mal einen Schritt zurück, das war jetzt nicht in Ordnung. Also such das Gespräch nochmal einen Tag später oder so und klär das und entschuldige dich dafür und guck, wie der Weg zusammen dann trotzdem gut weitergehen kann. Damit habe ich immer wieder sehr positive Erfahrungen machen dürfen, Gott sei Dank. Also das, aber klar, ist aus so einer Betroffenheit auch irgendwann erwachsen, dass ich eben diese Ausbildung damals gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, so ich kriege ein paar Sachen einfach auch nicht so gut hin. Und diese Wahrnehmung, das, was du jetzt eben so schön beschrieben hast, so, oh ja, da ist jetzt Wut, die darf ich einfach mal annehmen. Dieser Schritt, der funktioniert ja oder manchmal nicht, aber das wird besser und besser, so dieses Bewusstsein auch dafür. Und wenn ich sozusagen meine Reserven reguliere, dann geht das ja auch ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich das Glück, dass ich keine Nachtdienste mehr machen muss und keine Hintergrunddienste, weil das ist nochmal wirklich eine spezielle Herausforderung, wenn man dann irgendwie nachts von 4 bis 5 noch irgendwo im OP rumturnt und dann um 8 wieder fit antreten soll. Aber das war irgendwann so, dass das einfach die Führungsaufgabe sonst nicht wirklich zu erledigen ist. Und ich habe gute Oberärzte und genug auch habe dafür gesorgt, dass auch ausreichend da sind, die dann eben das mit für mich übernommen haben. Und das ist übrigens auch eine extrem wichtige Aufgabe, denke ich, dass genug Ressourcen vorhanden sind. Also in manchen Unternehmen ist es ja wirklich eine Herausforderung mit wenig Ressourcen, mit wenig Personen, mit wenig, was weiß ich, PCs oder was es da alles braucht, dann irgendwie richtig Leistung zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Verantwortung der Führungskraft zu gucken, dass die Ressourcen wirklich da sind. Also in meinem Fall halt auch vor allem personell, ne? Wenn jetzt zum Beispiel mit Patienten ist es natürlich, das ist unser täglich Brot, damit umzugehen, dass die vor allem mit Ängsten und Zweifeln und so weiter konfrontiert sind, weil natürlich so dieser eine Schritt von draußen, von einem selbstbestimmten Leben ins Krankenhaus, der verändert wahnsinnig viel, weil mit diesem einen Schritt sind sie plötzlich nicht mehr in der vollen Souveränität als Hilfesuchende, als jemand, der Schmerzen hat oder der irgendwelche Beschwerden hat, nicht genau weiß, was mit ihm ist. Möglicherweise auch Ängste vor irgendeiner Diagnose oder so, die vielleicht auch schwerwiegender ist. Und die sind schon fast in so einer Trance für sich, weil die Wahrnehmung dahingehend verändert ist, dass die alles auf sich beziehen. Da muss man dann auch sehr vorsichtig und sehr wertschätzend damit umgehen. Und Patienten haben tatsächlich vor einer Narkose oft mehr Angst als vor der Operation. Also weil sie in dem Augenblick ihr Bewusstsein abgeben und in die Hände eines Anästhesisten in dem Fall legen. Also das ist auch was, was ich meinen Mitarbeitern immer wieder bewusst mache, was wir da für eine wertvolle Aufgabe auch übernehmen, ne? Aber so mit dieser Haltung, glaube ich, kann man schon viel auch abfedern jetzt im Patientenkontakt. Und mit Mitarbeitern ist das ganz unterschiedlich. Es gibt, also bei mir haben zum Beispiel, ich habe ja sehr viele Weiterbildungsassistenten, die haben alle einen Mentor, das heißt einen Oberarzt, an den sie sich erstmal direkt wenden können, weil der Schritt zum Chefarzt nochmal ein etwas größerer ist. Tatsächlich, das haben wir irgendwann mal eingeführt und ist auch ganz gut so. Weil dann manchmal kommen die Oberärzte und sagen dann so, hier, der Mitarbeiter hat das und das und das Thema. Da müssen wir uns irgendwie so drum kümmern. Und dann ist es, dann können die sich erstmal an jemanden, der vielleicht nicht komplett irgendwie wo die
Die Schwelle ist
Position,
geringer.
auch wenn ich das nicht will, ne, diese Hierarchieebene, aber sie ist nun mal leider in vielen Fällen dann doch da oder ist mit Ängsten verbunden. Aber das ist so ein ganz, was glaube ich, insgesamt uns als Abteilung hilft, das niederschwellig zu halten. Und natürlich wenden sich auch Mitarbeiter an mich und dann geht es, glaube ich, auch wieder darum, damit, womit wir angefangen haben, in der Präsenz zu sein. Also, dass das erstmal klar ist, jetzt gilt meine ungeteilte Aufmerksamkeit einfach erstmal dir und ich höre mir einfach an. Und das, was ich früher in der Familie so hart lernen musste, wenn da irgendeiner krank war, dann habe ich natürlich immer sofort das ganze Notfallprogramm, was man aus der Apotheke alles besorgen kann. Und bis mal irgendjemand gesagt hat, Papa,
Das
jetzt
brauchen wir gerade nicht.
nimm mich doch einfach mal in den Arm oder auf den Schoß und so, wo du denkst, oh, okay. Aber das ist so dieses Funktionieren wollen, vielleicht ein männlicher Teil und dann vielleicht noch mal extremer als Notarzt, wo wir einfach so getrimmt und sozialisiert sind, ne? Sofort Lösungen zu schaffen und zu retten. Genau, und da geht es halt darum, wirklich präsent zu sein, zuzuhören und nicht gleich irgendwelche super Vorschläge oder so zu haben, aber dann natürlich beim anderen zu sein und zu gucken, was brauchst du denn jetzt? Und was würde dir helfen? Und dann ja tatsächlich irgendwann ja auch gucken, ob es Lösungen gibt. Und ich glaube, da ist immer ganz wichtig, dass man die Dinge, die man dann anspricht und auch vereinbart, dass man die möglichst halten kann als Führungskraft. Also wenn du das nicht hinkriegst, habe ich leider auch schon erlebt, dann wird es schwierig, weil dann verlierst du die Mitarbeiter. Dann ist es irgendwann so, der redet und es kommt aber nichts dabei rum. Also ich glaube, Verbindlichkeit ist auch nochmal für unsere Funktion ein wichtiger Faktor.
Spannend, dass du das sagst. Ich halte diese Frage, was brauchst du, für eine der stärksten, obwohl sie so einfach daherkommt. Es ist eine profunde, kraftvolle und mutige Frage. Vielleicht die wichtigste Frage, die ich allen Führungskräften mit auf den Weg geben möchte. Dieses ernsthafte, was brauchst du? Denn ich weiß das nicht. Ich mag es vermuten. Und ich glaube, es hilft dem anderen auch rauszufinden, was brauche ich denn eigentlich gerade? Ich weiß das vielleicht noch gar nicht. Es ist so eine kraftvolle Frage. Es verkörpert und kommuniziert eine innere Haltung darüber, wer bin ich? Ich bin ein Dienstleister für dich. Deshalb frage ich dich, was du brauchst. Und das Zweite, was du sagst, und deshalb haben einige Leute manchmal Angst vor dieser Frage, ich habe danach ja eine Wahl. Ich kann dir sagen, das kann ich dir nicht geben oder nur den Teil davon. Das kann ich dir nicht versprechen,
Natürlich.
aber dieses eben schon. Und der andere Gedanke, der mir noch kam, ist gerade als du sagtest, als du das trenntest, nicht, zwischen der Beziehung, die du als Arzt zu einem Patienten hast, der sich in deine Hände gibt, ja, und in deine Obhut. Vielleicht ist es ein Unternehmen als Metapher ja gar nicht so viel anders, denn auch da begebe ich mich in eine gewollte Abhängigkeit. Und mir fällt gerade nicht mehr der Autor ein. Meine Frau hat mir das irgendwann mal geschickt mit einem großen Smiley und sagte, sinngemäß, vielleicht ist die schönste Form der Liebe, sich in Abhängigkeit zu begeben. Und zwar ganz bewusst. Und ich werde nochmal rausfinden, wer das gesagt hat. Martin, wir haben es ja beide vorher gesagt, so eine Stunde vergeht wie im Flug. Und ich dachte immer, eine Autofahrt ist meist so im Durchschnitt vielleicht eine Stunde. Vielleicht so als eine Art und Weise, das zu einem Ende zu führen, für eine Pause, für ein anderes Gespräch. Wenn du einen Zauberstab hättest, das habe ich alle gefragt, die bisher da waren. Deshalb möchte ich dir das nicht vorenthalten. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir mit einer einzigen Sache wünschen, die unsere Unternehmen signifikant stärken würden, was würdest du mit dem Zauberstab machen? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube, dass wir alle mal einen Schritt zurück machen und einfach gucken, was machen wir denn da? Was machen wir denn da und was verbindet uns? Statt immer wieder diese Ellbogen auszufahren und Stärke zu zeigen, sondern wirklich sich auf einer menschlichen Ebene zu begegnen. Was tun wir da wirklich gemeinsam und wie können wir diese Kräfte wirklich bündeln zum Wohle der Menschen, die sich in unsere Hände begeben.
Was für ein Schlusswort mit mehr Perspektive. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für all die Ideen, aber auch die Fragen, die einladen, weiterzuschauen. Für alle Hörerinnen, die dort noch ein bisschen mehr forschen wollen, empfehle ich dein Buch, Erfolgsfaktor Schlaf. Ich habe es, wie gesagt, gestern nochmal gelesen. Es ist voller Ideen, voller sehr konkreten Inspirationen. Wer mehr über das Thema Führung nachdenken möchte, mag vielleicht mein Buch lesen, Chief Energy Officer.
Ja, unbedingt. Ja. Eine große Freude, das zu lesen. Also, ich habe ja sogar Glück gehabt, das geschenkt zu bekommen mit einer schönen Widmung.
Martin, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir hören uns bald.
Ja, ich danke dir, weil die Antworten sind ja auch immer nur so gut wie die guten Fragen, ne? Danke dir.
Bis im Bilde. Ciao, ciao.